HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Die Landtagswahlen in Hessen finden erst in gut 8 Monaten statt. Die heiße Phase des Wahlkampfs steht also noch bevor. Doch schon jetzt wird in der hessischen Politik dreckige Wäsche gewaschen. Am 8. Oktober wird in Hessen gewählt. Und eigentlich hatte die SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser zum Beispiel zuletzt gesagt, dass es noch ein bisschen dauern soll, bis der Wahlkampf wirklich beginnt. Und damit ist sie sich wohl auch mit ihrem Konkurrenten einig, dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein von der CDU. Trotzdem beginnen schon jetzt unter den Parteien die gegenseitigen Sticheleien und Vorwürfe. Und mittendrin ist auch Uwe Becker von der CDU. Er kandidiert für den Posten des Oberbürgermeisters von Frankfurt und ihm wirft die SPD sogar Verfassungsbruch vor. Warum genau, berichtet unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller.
Macht der Frankfurter OB-Kandidat Uwe Becker unerlaubten Wahlkampf? Das ist zumindest der Verdacht der SPD-Landtagsfraktion. Deshalb hat sie um Stellungnahme der Landesregierung gebeten. Bekannt ist, der CDU-Kandidat Becker ist als Staatssekretär für Europaangelegenheiten auch Teil der hessischen Landesregierung. Und in dieser Funktion hat er in den vergangenen Wochen mehreren Sportvereinen in Frankfurt einen Geldsegen des Landes beschert. Der Vorwurf der SPD, Becker sei für die Übergabe dieser Förderbescheide gar nicht der richtige Mann. Becker mache das nur, um in Frankfurt sein Gesicht in ein besonders positives Licht zu rücken.
Herr Becker verschafft sich damit einen Wettbewerbsvorteil. Das kann unter Umständen sogar zur Anfechtung der Wahl führen. Und von daher ist das ein Vorgang, wo die CDU die Grenzen eindeutig überschreitet,
sagt SPD-Fraktionschef Günther Rudolph. Der gescholtene OB-Kandidat findet die Kritik überzogen.
Es war auch vorher so, dass ich Bescheide übergeben habe, dass andere Kabinettsmitglieder und sehr häufig, wie gesagt, eben auch immer dort, wo auch die persönliche Heimat ist. Ich finde, dass eher in dieser Aufregung mehr Wahlkampf steckt als in der Übergabe von Bescheiden.
Professor Georg Hermes ist Verfassungsrechtler an der Frankfurter Goethe-Uni und kennt sich mit Landespolitik aus. Hermes sieht im Fall Becker einen krassen Fall von Verfassungsbruch.
Der Umstand, dass Herr Becker ohne zuständig zu sein hier aktiv geworden ist, ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass hier verfassungswidrigerweise Wahlkampf gemacht worden ist.
Es gehe um ein ganz grundlegendes Verfassungsprinzip.
Nämlich, dass die Regierung mit ihren amtlichen Mitteln, mit ihren amtlichen Ressourcen und ihren Steuergeldern neutral bleiben muss, wenn es um Wahlkampf geht. Und dagegen ist hier verstoßen worden.
Allerdings, auch bei der SPD heißt es womöglich, wo getwittert wird, da fallen Federn. Kurz bevor Bundesinnenministerin Nancy Faeser zur Spitzenkandidatin der SPD für die anstehende Landtagswahl nominiert wurde, hatte sie ihren Twitter-Account umgewidmet. Dieser werde künftig nicht mehr von Mitarbeitern ihres Berliner Ministeriums betreut, weil auf dem Profil auch vom Wahlkampf in Hessen berichtet werden soll. Klare Trennung von Amt und Wahlkampf, so Faesers Credo. Theoretisch. Doch die Kritik von der CDU folgt prompt. 2 Bundestagsabgeordnete werfen Faeser vor, sie nutze die als Ministerin gewonnene Reichweite jetzt für ihren Wahlkampf aus. Faesers Wahlkampfteam sagt dazu auf HR-Anfrage schriftlich, es habe einen klaren Cut gegeben.
Frau Faeser hat in dem zitierten Tweet absolute Transparenz hergestellt und deutlich gemacht, dass sie künftig keine dienstlichen Ressourcen für ihre privaten Social-Media-Accounts nutzen wird.
Verfassungsrechtler Hermes meint, das Kind sei schon in den Brunnen gefallen, als Faeser ihren Account zum ersten Mal umgewandelt habe, nämlich nach ihrer Ernennung zur Bundesinnenministerin. Grundsätzlich müsse es getrennte Accounts von Privatpersonen, Ministerin und Parteipolitikerin geben.
Das ist hier schiefgelaufen und zwar schon in dem Moment, als Frau Faeser Ministerin wurde, hätte sie einen neuen Ministeraccount anlegen müssen.
Hessens Landespolitik stimmt sich langsam aber sicher auf den Wahlkampf ein, denn am 8. Oktober finden bei uns die Landtagswahlen statt. Infos dazu hatte Sandra Müller. Nicht nur bis zu den Wahlen, auch bis zum Sommer und der voraussichtlich anstehenden Hitze ist es ja noch etwas hin, aber auch damit beschäftigt sich die Landesregierung schon jetzt. Und so bekommt Hessen als erstes Bundesland einen sogenannten Hitzeaktionsplan. Dadurch sollen die Menschen besser gegen längere Hitzeperioden geschützt werden. Wie genau? Das berichtet Andreas Meyer-Feist aus Wiesbaden.
Tagsüber brütende Hitze und selbst nachts noch richtig warm. Tagelang, wochenlang. Der Hitzesommer 2022. Denkwürdig für den grünen Sozial- und Gesundheitsminister Kai Klose.
Der Sommer des letzten Jahres war in Hessen der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Er hat mit 56 Sommertagen über 25 Grad Celsius einen neuen negativen Rekord erreicht.
der Klimawandel spürbare Realität schon jetzt. Die Menschen müssten auf die Folgen besser vorbereitet werden, sagt der Minister. Nach Darstellung der Gesundheitsbehörden sprechen die Zahlen schon jetzt für sich. In Hitzesommern liege die Zahl der Gestorbenen signifikant höher, als statistisch zu erwarten wäre. Bei einem der letzten Hitzesommer sei die Übersterblichkeit in Hessen auf bis zu 870 Menschen angestiegen. Die Übersterblichkeit werde auf die Hitzefolgen zurückgeführt, warnte Minister Klose. Mitgeschrieben am Hitzeaktionsplan hat die Gesundheitsexpertin Katharina Böhm.
Hitze ist ein Problem für uns alle. Also wir alle sind in Zukunft gefährdet, gesundheitliche Schäden durch Hitze zu erleiden.
Es gehe darum, den Menschen dabei zu helfen, sich an die Hitze besser anzupassen. Das fange in den Kitas an und ende noch lange nicht bei Krisenplänen für Pflegeheime. Ab einer gefühlten Temperatur von 32 Grad soll der Hitzeaktionsplan in Kraft treten. Dann schlägt die Hessen-Warn-App an, die eigentlich für Katastrophenfälle gedacht ist. Hier wird eine Hitzewarnung integriert mit einem zweistufigen Hitzealarm, der sich noch einmal bei gefühlten 38 Grad bemerkbar macht. Um auch Menschen zu warnen, die dann noch draußen sind bei der Arbeit oder die sich um Menschen kümmern müssen, die leicht dehydrieren oder wenig Kontakte haben. Für diese Menschen wird auch an einen speziellen Notruf gedacht, der einfach bedienbar sein soll. Katharina Böhm nennt noch andere Dinge. Über interaktive Karten, die es bis jetzt nur in Gießen gibt, sollen Bürgerinnen und Bürger erfahren, wo sie sich aus besonders aufgeheizten Stadtteilen an kühlere Orte flüchten können.
Wo man drauf schauen kann, wenn es zu Hause zu heiß wird, wo kann ich mich hinwenden. Auch die Einrichtung von solchen kühlen Räumen oder die Öffnung von Kirchen, das ist was sehr Niedrigschwelliges, was ja fast jede Kommune und jedes Dorf machen kann. Die Öffnung von Kirchen, weil die in der Regel ja doch kühler bleiben.
Besondere Hilfen soll es für Menschen geben, die auf der Straße leben, für kranke und ältere Personen, die Probleme haben, sich selbst vor der Hitze zu schützen.
Als erstes Bundesland bekommt Hessen einen Hitzeaktionsplan. Damit sollen Menschen besser vor heißen Temperaturen und vor längeren Hitzeperioden geschützt werden. Andreas Meyer-Feist hat uns darüber informiert. Es klang dramatisch, als die Bundesnetzagentur letztes Jahr zum Sparen aufgerufen hatte im Zuge der Energiekrise. Denn ansonsten müsste insbesondere Gas im schlimmsten Falle rationiert werden, hieß es. Dieser Forderung ist die Industrie nachgekommen und hat laut Bundesnetzagentur ordentlich Gas eingespart. Wie es bei hessischen Unternehmen in Sachen Energiesparen aussieht, dazu Ursula Meyer aus der hr-Info-Wirtschaftsredaktion.
Bei der Herborner Pumpentechnik werden Pumpen hergestellt, die etwa bei Schwimmbädern und Schiffen zum Einsatz kommen. Für die Firma war es letztes Jahr ein Riesenproblem, als im Zuge der Energiekrise die Preise für Gas und Strom durch die Decke gingen, erzählt Unternehmensinhaber Wolfram Kuhn.
Wir sind fast 150 Jahre alt, aber so eine Situation hat es das, glaube ich, in der Form noch nie gegeben.
Fieberhaft suchten Kuhn und seine Mitarbeiter nach Möglichkeiten, zum Beispiel Gas zu sparen. Das wird in dem Unternehmen hauptsächlich genutzt, um die Produktionshallen und die Büros zu heizen, so Kuhn.
Wir haben im letzten Jahr die Temperatur runtergeregelt, wir haben die Heizungen optimiert, wir nutzen Prozesswärme für die Erwärmung der Hallen und wir haben für die Büroheizungen haben wir jetzt Wärmepumpenunterstützung eingebaut.
Das Unternehmen kauft auch immer weniger Strom ein, sondern produziert ihn lieber selbst und hat sich dazu Photovoltaikanlagen und einen Akkuspeicher angeschafft. Man habe all diese mittlerweile begehrten Bauteile noch bekommen, weil man frühzeitig bestellt habe, erklärt der Unternehmensinhaber.
Ja, das könnte man weise Voraussicht nennen, aber im Grunde genommen war es Glück.
Mit Maßnahmen wie diesen kann die Firma im Vergleich zum Vorjahr rund 30% Energie einsparen und damit die gestiegenen Preise weitgehend auffangen. Solche Energiesparmaßnahmen haben viele hessische Unternehmen getroffen. Teilweise wurden sie dabei richtig kreativ, so wie die Firma SMA Solar aus dem nordhessischen Niestetal. Abteilungsleiter Christian Schmidt von Knobelsdorf erklärt:
Wir haben einen Abschnitt unserer Logistikhalle auf 16 Grad runtergeregelt und an unsere Mitarbeiter Heizkleidung oder isolierende Wäsche ausgegeben. Und damit konnten wir hervorragend Gas einsparen.
Dieses Experiment werde man verlängern und auf alle Hallen ausweiten. Beim Strom setzt SMA Solar ebenfalls auf Photovoltaikanlagen und will demnächst noch den Strom einer benachbarten Anlage dazu kaufen. So ist Schmidt von Knobelsdorf mit Blick auf diesen Winter zuversichtlich.
Natürlich können wir nicht in die Glaskugel schauen, wird das ein schwieriger oder starker Winter. Aber wir sind optimistisch, sparen weiter Energie und tragen dazu bei, das Klima zu schützen.
Ähnliches ergibt eine Umfrage des Hessischen Industrie- und Handelskammertags, an der über 2.900 Unternehmen teilgenommen haben. Die meisten hätten Energie gespart und viele dafür sogar extra Geld investiert, berichtet Pressesprecherin Julia König.
So gaben mehr als 33% der Unternehmen an, dass sie auf die gestiegenen Strom-, Gas- und Kraftstoffpreise mit Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen reagiert haben.
Und manche Firmen würden dabei auch auf Windräder setzen. Aber es könne zum Beispiel sehr lange dauern, bis die genehmigt seien. Dazu heißt es vom hessischen Wirtschaftsministerium, solche Genehmigungsverfahren seien außerordentlich komplex. Oft müssten die Firmen noch fehlende Unterlagen nachreichen. Deshalb bemüht sich das Land Hessen nach eigenen Angaben, solche Verfahren zu standardisieren und dadurch zu beschleunigen, um den Energiesparbemühungen der Wirtschaft nicht im Weg zu stehen.
Wie Hessens Unternehmen versuchen, in der Krise Energie zu sparen, darüber hat uns Ursula Meyer informiert. Ja, und Energiesparen ist ja für uns alle, auch als Privatpersonen, ein Thema. Und viele hoffen jetzt auf Wärmepumpen. Mit ihnen soll es ja möglich sein, beim Heizen einiges an Kosten zu sparen. Wärmepumpen gelten auch als besonders effizient und klimafreundlich, also eine gute Alternative zu Gas und Öl. Doch sind sie auch wirklich so effektiv? Stefan Hübner mit einem Wärmepumpen-Realitätscheck.
Über Wärmepumpen wird momentan viel und oft geredet. Trotzdem an dieser Stelle rasch nochmal nachgehakt, was ist das überhaupt, eine Wärmepumpe? In der neuen Folge des ARD-Podcasts Energiekrise und jetzt stellt WDR-Wirtschaftsredakteurin Ute Scheins die zukunftsträchtige Technik vor.
Also eine Wärmepumpe, die ist in der Lage, Wärme aus der Umgebung zu nutzen, um damit das Haus zu heizen oder das Wasser warm zu machen. Je nach Art der Wärmepumpe kommt die Wärme entweder aus dem Erdreich, aus der Luft oder aus dem Wasser, also aus zum Beispiel Grundwasser oder Abwasser.
Die Pumpe komprimiert diese Wärme und leitet sie zu den mit ihr verbundenen Heizkörpern weiter. Dazu allerdings braucht es Strom und da liegt es dann nicht mehr nur an der Pumpe selbst, ob sie im Zentrum unserer künftigen Energieversorgung stehen kann.
Das Ganze fußt auf relativ optimistischen Annahmen, nämlich dass wir bis 2030 80% unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen decken können. Und ja, wir sehen ja alle, dass das mit dem Ausbau doch nicht so schnell vorankommt, wie wir uns das so oft wünschen.
Tja, und dann wäre da auch noch der Fachkräftemangel. Rund 200.000 Fachkräfte insgesamt fehlen laut dem Institut für Deutsche Wirtschaft für die erfolgreiche Energiewende. Entscheide man sich für den Einbau einer Wärmepumpe, sagt WDR-Wirtschaftsjournalistin Ute Scheins, dann sei es gar kein Problem, sie in Neubauten zu integrieren. Am besten bespreche man sich dazu im Vorfeld mit Profis aus der Energieberatung. Eine Hürde sieht sie an anderer Stelle.
Der Knackpunkt sind ja immer die Altbauten. Am besten funktioniert eine Wärmepumpe in Gebäuden, die relativ gut schon gedämmt sind, die auch nicht so hohe Temperaturen im Heizsystem selber brauchen und bei denen die Heizkörper selber ausreichend dimensioniert sind oder entsprechend gut verteilt.
Dem stimmt auch Reinhard Loch zu. Er ist Energieberater bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und sagt, für den Wärmepumpeneinbau eignet sich jeder Altbau,
der schon mal irgendwie angefasst worden ist mit neuen Fenstern. Vielleicht ist das Dach gedämmt worden, vielleicht sind die Außenwände schon gedämmt. Das schaut sich im Zweifelsfall natürlich die Fachfirma an. Das schauen auch wir Energieberater uns an und entscheiden dann mit den Familien zusammen natürlich, macht hier die Wärmepumpe wirklich Sinn?
Wie sinnvoll sind Wärmepumpen in Zeiten der Energiekrise? Antworten darauf hatte hr-Inforeporter Stefan Hübner. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung finden Sie auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.